So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ich befinde mich gerade mit meinem Gast bei hellstem Sonnenschein. Na gut, es ist so ein kleiner Sonnenwolkenmix, aber es ist ja über 20 Grad. Ich sitze hier auf einer kleinen Parkbank, umgeben von Gräbern, mitten im Bergmannstraßenfriedhof von Kreuzberg. Und neben mir sitzt einer der lustigsten Schauspielkollegen, Comedians, die ich kenne. Ja, aber jetzt spreche ich schon wieder so viel. Ich sage einfach mal, herzlich willkommen, Marcel Mann.
John Porno.
Buongiorno. Hallo, Nikolai.
Ey, wir sitzen hier tatsächlich mitten im Bergmannfriedhof, Bergmannstraßenfriedhof in Kreuzberg.
Wir gucken uns schon mal um.
Ja, hast du dir schon was ausgesucht?
Naja, ich verlasse den Friedhof ja heute wieder, aber...
es ist so wahnsinnig ruhig und so schön. Ich war das letzte Mal auf dem Friedhof, da war ich ein Kind. Und was hat denn das hier für eine Bewandtnis? Also warum sind wir hier?
Ich wollte nicht so weit von mir zu Hause weg. Und ich finde es hier ganz schön. Und du hast gesagt, wir sollen uns irgendwo treffen, wo keine Musik gespielt wird.
Ja, meistens, wenn keine Beerdigung ist, hast du recht.
Stimmt, wir haben jetzt, nee, wir sind auf dem Teil, guck mal, auf den Grabsteinen. Also da sind 1919 war das Todesdatum von der einen oder anderen Person. Also wir sind auf dem historischen Teil des Friedhofs. Und hier wird selten nochmal aufgespielt.
Ja, ich finde es, also es hat schon eine Romantik, hier mit dir zu sitzen. Wir sitzen auch auf einer wirklich schönen, auf einer schönen Parkbank unter einer Eiche, wollte ich gerade sagen, das ist ein Ahorn, glaube ich. Ja, und dieser Friedhof ist ja wirklich einer der bekanntesten, glaube ich, auch.
Unter Toten ist das der bekannteste Friedhof. Kannst du alle fragen.
Und man trifft dich, wenn man Glück hat, auch mal hier so sitzend oder?
Nee, meistens laufend. Also spazieren, telefonierend. Mhm. Aber ich laufe so schnell, hier ist Telefonieren eigentlich verboten, aber ich laufe so schnell, dass die mich nicht kriegen, wenn ich telefoniere. Ich verteile meinen Lärm gleichmäßig über den Friedhof. Nein, hier ist es richtig schön, das ist ja fast eine Parkanlage.
Ja.
Und wie gesagt, es ist fußläufig von mir zu Hause erreichbar und ohne Musik. Also die GEMA sparen wir uns auch.
Da hast du nicht ganz unrecht. Ja, und ich liebe das ja, immer wieder neue Ecken in Berlin kennenzulernen. Und der ist wirklich schön, hier gibt es sehr schöne alte Bäume, muss ich ja sagen.
Und Gruften.
Oh ja. Ach ja, apropos Gruften. Wir waren ja auf dem Weg, sozusagen ein geeignetes Plätzchen zu finden. Das hast du mir ja einige schöne Stellen gezeigt. Unter anderem auch eine, wo sich gerade jemand
Heroin gespritzt hat.
Ja?
Da wollte ich ursprünglich mit dir hin, weil da war, ist es wirklich ästhetisch. Aber leider finden das Süchtige auch. Und naja, die Heroin versaut auch uns das Leben. Kinder, Hände weg vom Heroin.
Ja, das unterstreichen wir nochmal. So, aber Marcel, jetzt kommen wir mal zu dir. Erstmal vielen Dank, dass wir uns hier an diesem wirklich tollen Tag treffen können.
Sehr ungern.
Also ihr seht schon, Marcel ist ein wirklich ergiebiger Gesprächsgast. Also ich freue mich noch, was alles kommt. Marcel, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe dich ja kennengelernt als Schauspielkollege. Und zwar, glaube ich, beim Synchron.
Genau.
Bei dem du ja auch immer noch zu Hause bist in diesem Bereich. Du sprichst ja nach wie vor relativ viel auch. Und was mir damals so aufgefallen ist, du warst ja schon immer, du hattest einen Hang zur Comedy und warst immer sehr, sehr lustig dabei und hattest so diesen großen Wunsch, und das ist jetzt wie lange her? Ich glaube mindestens 10 Jahre,
ja,
oder? Dass du gesagt hast, ich will da auch einsteigen, ich will Comedian werden. Und heute sitzen wir 10 Jahre später hier auf dieser Parkbank und du bist es.
Mhm.
Kannst du was dazu sagen, weil ich das total spannend finde? Also es gibt ja in dieser Zunft einige, die sich für lustig halten, es gibt einige, die das auch sind, aber du bist beides und hast es auch noch geschafft.
Ja.
Punkt. Reicht. Dankeschön.
Ende der Diskussion. Nee, wir kennen uns vom Synchron, da haben wir beide angefangen und sind teilweise da auch noch vorhanden. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Comedy zu machen. Und das hat richtig Fahrt aufgenommen irgendwann. Und man kennt mich, wenn man mich kennen tut, hauptsächlich von Comedy natürlich.
Ja.
Weil da arbeite ich auch mit meinem Gesicht. Das hilft in Sachen Wiedererkennung.
Du hast was ganz Spannendes. Ich glaube, unterbrich mich, wenn ich das jetzt falsch sehe. Du hast ja quasi.
Du siehst das falsch.
Okay. Andersrum gefragt. Du hast ja quasi mit einem Programm begonnen, welches sich ja auch dem Thema Synchron widmete, richtig?
Ja, weil es darum ging, am Anfang der Comedy-Karriere darüber zu sprechen, was man kennt und was andere eventuell nicht kennen könnten. Und dann war das halt wahnsinnig catchy, wie wir Jungwerber sagen, mit Synchron anzufangen, weil jeder hat schon mal was Synchronisiertes gehört, aber weiß nicht genau, wie es gemacht wird. Also damals, Opa erzählt von Krieg, aber das war einfach so ein Alleinstellungsmerkmal, bis dann viele andere kamen und mir die Idee, ich will nicht sagen geklaut, aber entwendet haben. Und ja, so fing es halt an, aber natürlich ist mittlerweile Synchron nicht 90-100% meiner Themen auf der Bühne.
Nein, mittlerweile nicht. Wir fangen mal andersrum an. Also du bist ja ein mittlerweile auch schon über 20 Jahre wohnhaft in Berlin.
Nein.
Länger?
Nein, kürzer.
Ach was?
Nicht viel, 16, 17.
Naja, aber da kann man ja schon sagen, du bist Berliner. Du kommst ursprünglich eigentlich aus...
Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg. Und dann bist du als junger Mensch hier sozusagen nach Berlin gezogen. Mhm. Hättest du auch woanders hingehen?
Nein.
Wolltest du immer nach Berlin?
Unbedingt.
Warum?
Weil ich war mit 17 hier zum ersten Mal alleine und hatte so ein Casting für so eine Kinder-Jugendagentur. Und da dachte ich, hier werde ich irgendwann mal wohnen. Ach. Das ist genau meins.
Warum?
Weil das einfach mein Vibe war. Das war eine Großstadt, das war international und es ist ja immer noch. Aber das war vor allem sehr weit weg von Baden-Württemberg. Und ich habe das nie bereut. Ich glaube, das war mit die beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe, dass ich nach Berlin gezogen bin.
Toll.
Ja.
Jetzt kennst du Berlin auch schon eine Weile. Also du hast schon gesagt, das ist dieser Großstadt-Vibe. Es hätte ja aber auch eine andere Stadt sein können. Nein. Innerhalb Deutschlands?
Nee. Also das, für mich gibt es innerhalb Deutschlands keine Alternative zu Berlin.
Ach.
Zum Leben.
Ja.
Also natürlich ist es auch in Hamburg, München, Köln und...
Düsseldorf.
Das war es eigentlich schon. Erträglich, aber ich will da nicht wohnen.
Aha.
Ich will nur in Berlin wohnen.
Was macht Berlin für dich aus?
Ich glaube, es ist so dynamisch.
Aha.
Es ist so groß, dass man ja gar nicht hinterherkommt, Dinge zum zweiten Mal zu sehen.
Aha.
Weil man dreht sich einmal im Kreis und fängt wieder von vorne an.
Stimmt.
Also und jeder Stadtteil ist auch so unterschiedlich und das ist so, ich weiß nicht, es ist die Dynamik in der Stadt, das Lebensgefühl. Natürlich ist Berlin auch teilweise laut, dreckig, schroff, aber die immer noch für mich überwiegen die positiven Aspekte. Auch wenn andere Städte sehr viele positive Aspekte haben, die haben auch hässliche Ecken.
Ja.
Also das ist immer, ich komme ja viel rum in Deutschland und ich kann dir sagen, es gibt selten wirkliche Alternative zu Berlin.
Ist ja spannend. Ich finde es total toll. Also ich meine, jetzt heißt der Podcast auch noch so Tick Berlin und...
Ja. Und wäre es blöd, wenn ich ein Loblied auf Zürich gesungen hätte.
Auch das wäre ja in Ordnung.
So Tick Zürich. Teurer.
Definitiv. Ich war da gerade und habe mir für, ich konnte es gar nicht fassen, da waren vielleicht zwei Falafelbällchen.
Ja.
Ein Falafel für 17 Franken. Und es war so groß
wie meine Handfläche. Das sind 95 Mark.
Umgerechnet.
Boah.
Damals noch, ne?
Ja.
Ostmark. Wahnsinn.
Ja.
Ja. Jetzt wieder zu Berlin. Spannend. Marcel, und neben dem Friedhof Dinge, die du...
Nein.
Geh auch noch gerne
außerhalb der Friedhofsmauern interessiert mich nichts.
Nein, weil du sagst gerade, du drehst dich um und ich finde das ein schönes Bild für Berlin, dass sich das so viel ändert. Du bist gerade wo gewesen und dann eigentlich drehst du dich einmal um und hat sich schon wieder verändert. Was ist denn für dich?
Sammel dich, Nikolai.
Du musst erstmal atmen. Gibt es irgendwas in Berlin, wo du sagst, ey, das muss man gesehen haben, wenn du in Berlin bist?
Das muss man
oder gemacht haben?
Na, ich glaube, man muss in Berlin einfach mal spazieren gegangen sein für eine ganze Weile. So, ich glaube, das ist da. Berlin ist die beste Stadt, um zu laufen, um zu Fuß erkundet zu werden.
Ach.
Und ich finde, man sollte schon an so einem frühsommerlichen Wochentag durch Mitte laufen und am Wasser entlang und sollte sich in Parks niederlassen und sich von Drogen fernhalten. Aber in Berlin, ich glaube, man kann so viel machen, man muss nichts gemacht haben. Ich war bis heute noch nie auf dem Fernsehturm.
Aha.
Ich war in sehr vielen Restaurants und Clubs nicht, für die Berlin bekannt ist.
Ja.
Aber was sollte man gemacht haben? Das ist jetzt, ich habe bisher ja nur Dummes gesagt, warum soll ich jetzt was Schlaues hinterher schießen? Ich weiß gar nicht. Also durch die Hackischen Höfe sollte man mal gegangen sein, außerhalb der Ferien oder von einem Samstag. Und man sollte auch mal in Spandau gewesen sein und vielleicht mal in Hohenschönhausen, einfach um zu sehen, das ist immer noch Berlin.
Ja, Wahnsinn.
Ne? Lauf mal vom Westkreuz bis zum Ostkreuz, kann nicht schaden. So.
Ja, bist du auf jeden Fall eine Weile unterwegs und du hast ganz viele Gesichter. Ja, stimmt. Ich meine, was hat Weißensee?
Da war ich neulich erst.
Ach was?
Ja, mir wurde gesagt, ich soll nicht in den See.
Warum?
Weil da regelmäßig Leute schwimmen gehen, die dann erst Monate später wieder auftauchen.
Warum? Was passiert denn da?
Ja, die ersaufen. Ja, aber dann dachte ich, das passiert ja in anderen Seen auch.
Ganz genau.
Aber klar, die Anwohner wissen ja nur von ihrem See und ihren Leichen.
Das ist ja das Giezige in Berlin.
Das ist eine falsche Korrelation.
Ja, definitiv. Spannend, finde ich total gut. Und sag mal, kennst du...
Ja, man sollte im Schlachtensee geschwommen haben. So, jetzt, man sollte den kompletten Kudamm lang gelaufen sein. Doch, das war deutsch. Man soll im Schlachtensee geschwommen haben, hätten...
Sein müssen, sollen.
Könnte. Und man soll sich fernhalten von Touristen.
Ja, wobei der Schlachtensee, finde ich, ist immer im Frühjahr noch ganz schön, bevor er blüht. Dann macht es Spaß. Dann
ach, so der noch, blüht? Sind ja, da rum, ja. Haben so ganz viele Bäume, die blühen?
Ja, aber auch der ganze See. Also der hält
ach
sich
so, noch. Ja, klar, wenn es jetzt einen Monat nicht geregnet hat.
Ja, dann ist der zu.
Ja, also bitte seine eigenen hygienischen Grenzen nicht überschreiten.
Das sind doch schon mal schöne Tipps für alle Touris, die dann vielleicht mal nach Berlin kommen wollen. Oder vielleicht auch den ein oder anderen Berliner. Sag mal, Marcel, und das kennst du noch, Berlin vor dem Fall der Mauer?
Du sagst jetzt vor dem Krieg. Nein, ich kenne Berlin nur nach dem Fall der Mauer.
Mhm. Hat sich für dich hier, du bist ja, das kann man glaube ich sagen, Kreuzberger.
Ja.
Ja. Hat sich für dich in den letzten Jahren hier irgendwie was verändert? Also ich meine, ich will jetzt ein bisschen auf die Gentrifizierung mal zu sprechen kommen. Fällt dir das auf? Oder
ist ja, also ich bin nach Berlin gekommen, da war ich 20, weil ich wurde 21, als ich hier war. Und da konntest du dir ja, das hatte ich neulich
mit einer Freundin, noch so aus.
Danke, ich habe auch einiges machen lassen, das ist jetzt ein Versäumnis für Podcast-Hörende, aber ja, also, optisch ist das, ich würde mal sagen, es ist eine Augenweide. Was mir so krass aufgefallen ist, die Wohnsituation. Mhm. Ich hatte es neulich mit einer Freundin, dass wir alle Menschen kannten, die für 100 Euro in einer WG gewohnt haben. Und nicht in hässlichen Wohnungen, sondern diese typischen Flügeltür-Fünf-Zimmer-Wohnungen, wo einfach 3 Studenten gewohnt haben und es sich locker leisten konnten. Ich rede hier nicht von Löchern, sondern von zentral gelegenen Altbauwohnungen, die wunderschön waren. Und ich habe die ersten Jahre in einer Wohnung gewohnt, 50 Quadratmeter für... Was ich, keine Ahnung, 300 Euro.
Wahnsinn.
Das war Berlin halt hauptsächlich. Jetzt wird hinter uns irgendwas gesägt.
Ein Sarg.
Ja.
Oder?
Klar, wer kennt es nicht? Die Sargsäger Kreuzberg sind wieder unterwegs. Das hat sich so verändert. Das Wohnen wurde so zum Luxus.
Ja.
Und früher konntest du dir so, da warst du noch viel freier.
Mhm.
Und jetzt, ja, wird halt viel aufgekauft, sind Investoren und so. Ich fand, schicke Cafés und trendige oder komische Leute gab es schon immer.
Mhm. Und unterstützt du das auch? Arm und sexy? Passt das so zu Berlin?
Naja, es ist nicht mehr ganz so arm wie früher, und aber auch nicht mehr ganz so sexy.
Mhm. Mhm.
Ich glaube, das ist so Werbesprüche, die für Städte oder Bundesländer gelten, sollte man nicht ganz so ernst nehmen. Es ist noch bezahlbarer als andere Städte, es ist aber definitiv sexier als andere Städte, aber auch gefährlicher. Das muss ich aber auch sagen.
Hattest du mal eine Situation, die unangenehm war?
Ich glaube, die hatten wir alle irgendwie, dass man denkt, oh, jetzt eskaliert das hier gleich. Du siehst ja auch Leute, die jetzt mit gewissen Rauschmitteln nicht so gut umgehen können. Und Elend. Man sieht einfach in Großstädten immer mehr Elend.
Mm.
Das hat man aber auch in Hamburg.
Definitiv, definitiv. Da haben wir Berlin so ein bisschen mal abgehakt, finde ich ganz spannend, vor allen Dingen, weil du ja schon so lange hier wohnst und es ist so witzig, weil ich habe ja auch noch eine Wohnung, die hatte ich ganz lange und ich weiß, dass ich da relativ wenig Miete zahlte und ich weiß, dass die jetzt dreifach so teuer ist wie noch vor 10 Jahren und das finde ich eine Unverschämtheit.
Einfach. Ist das die Wohnung, wo da auch der Massageladen nebendran unten dran ist?
Ja.
Wir nennen jetzt keine Namen, aber da bin ich auch ab und zu bei der Massage.
Ach.
Doch, so. doch.
Da gegenüber ist ein sehr guter Grieche übrigens.
Das stimmt. Und im Massageladen gibt es auch Eiscreme.
Oh,
vielleicht
ja, kommt
ihr selber drauf, wo es ist. Kleines Rätsel. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob das gerade zu laut ist im Hintergrund.
Nö, ich habe dich ja auf dem Ohr. Ich finde, das macht das so ein bisschen auch aus. Wir sitzen hier quasi in der Natur. Und
an der Sargsägerei. Das ist ja auch ein altes Gewerbe, was nicht mehr so viel gelehrt wird.
Ja, die suchen ja auch Händeringen.
Ja klar, weil denen die Finger abfallen.
Weil die schon so alt sind. Marcel, so jetzt kommen wir mal nochmal zu dir. Ich finde es ja nach wie vor wirklich beachtenswert und total bewundernswert, dass du so einen Weg gehst und gegangen bist und vor allen Dingen immer noch gehst, dass du quasi als junger Mann, 21-jährig, nach Berlin kamst, dich etabliert hattest, synchron machtest und dann in den Weg der Comedy-Szene gegangen bist. Wie waren denn deine... Also ich meine, so einen Wunsch hat ja jeder irgendwie. Und ich weiß, ich, als ich selber angetreten bin, war auch mein Wunsch, ich will berühmt werden und viel Geld verdienen. So, dann ist man ein bisschen drin in dem Job und dann weiß man eigentlich, was es wirklich bedeutet und was der Beruf auch für einen wirklich ausmacht. Aber was war es denn bei dir? Wie ist denn, gab ja sicherlich auch mal Rückschläge. Es ist jetzt nicht so, dass du sagtest, hey, ich bin jetzt Comedian und es war alles ganz einfach. Mhm. Wie war denn dein Weg?
Naja, ich habe angefangen, ich komme wie du aus der Schauspielerei, mhm, und das ist im Nachhinein oder in der jetzt, aus der jetzigen Perspektive natürlich ein Beruf, wo man wahnsinnig darauf angewiesen ist, dass jemand einen erwählt, dass jemand sagt, du hast diese Rolle und du bist ein Gefäß, was ich fülle mit Text und meiner Regie oder wie auch immer. Und das finde ich sehr, sehr unbefriedigend als Mensch, wenn du von Ablehnung zu Ablehnung gehst, hauptsächlich, weil auch wenn du viele Rollen hattest oder hast, der Großteil ist natürlich Castings, die man nicht bekommen hat oder Leute, die eine Meinung über dich haben und sagen, nee, mit dir stimmt irgendwas nicht. Es ist ja selten persönlich zu nehmen, aber da ich mein eigenes Gewerbe bin, muss ich es natürlich irgendwie persönlich nehmen. Und dann habe ich vom Synchron aus über die weiterhin existierende Schauspielerei einfach Glück gehabt oder ein gutes Timing, dass ich in die Comedy-Branche reingegangen bin, indem ich einfach auf die ganzen Berliner offenen Bühnen gegangen bin. Ach. Mit meinen eigenen Texten, die ich geschrieben habe, die natürlich aus heutiger Sicht, naja, ich würde es heute so nicht mehr auf der Bühne sagen. Man wird halt besser. Ja klar, Gott sei Dank. Ja. Wäre auch schade, wenn man zurückguckt und sagt, da war ich richtig gut. Und man denkt sich einmal jetzt, naja, nee, ich habe mich schon, also die ersten Auftritte, die, ich kann da auch nicht reingucken, weil ich es so schlimm finde. Ach. Aber man geht dann von Bühne zu Bühne,
ja,
und lernt andere Comedians kennen und spricht mit denen so, klar, wie man das halt so macht, wo die so auftreten. Und dann werden die Bühnen größer, dann macht man Wettbewerbe, also nimmt bei Wettbewerben teil, gewinnt. Also ich hatte das Glück oder das richtige Timing, dass ich einfach auch viel gewonnen habe am, yeah, Anfang. Und dann generiert das natürlich auch Momentum und Aufmerksamkeit. Und dann wurde es einfach immer größer. Und irgendwann wurde ein Management auf mich aufmerksam. Und ich habe mich mit denen getroffen. Dann haben die mich erwählt. Und dann nahm das richtig Fahrt auf.
Stark.
Ich habe dann die Talentschmiede, den Nachwuchswettbewerb des Quatsch Comedy Clubs gewonnen.
Ja.
Zusammen mit einem jungen Mann, Felix Lobrecht ist sein Name. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber ich hoffe, ihm geht's gut.
Und Grüße.
Ja, Grüße gehen raus. Und das war richtig, das war krass. Also das wurde relativ schnell total wichtig und ein echter Beruf, wo man Rechnungen schreibt und,
ja,
in Zügen sitzt und mit Tourplänen sich auseinandersetzt und Pressefotos und was weiß ich. Also,
wow,
ich muss sagen, in der Synchronbranche habe ich viel mehr Ablehnung erfahren oder Widerstand,
aha,
als in der Comedybranche.
Aha.
Da wurde ich einfach eher aufgenommen und das ist ja viel eher auch aus meiner Leistung heraus.
Ja, ja.
Also das ist da hätte man ja viel mehr Material gehabt, um zu sagen, bah, also das, was der sagt, wie richtig scheiße.
Ja.
Den finde ich überhaupt nicht witzig. Aber das war gar nicht so der Fall, sondern irgendwie war ich zur richtigen Zeit dann mal am richtigen Ort oder an vielen Orten. Und jetzt ist das Teil meiner Identität, dass ich Comedian bin und dass Leute eine Meinung zu mir haben und dass ich auftrete und dass ich durch die deutschsprachigen Länder fahre.
Ja.
Und ja, das ist total mein Beruf und ich werde auch so vorgestellt, wenn jemand sagt, das ist Marcel Mann, der ist Comedian.
Ja, toll.
Und dann erst irgendwie auch Moderator.
Ja.
Alleinerziehende Mutter von 0 Kindern. Also da kommen dann die anderen Sachen.
Was ist denn das?
Da ist eine Spinne. Aber sie geht wieder nach oben. Wie geht das denn?
Wahnsinn.
Wie kann eine Spinne sich denn wieder nach oben sein?
Vielleicht hat die irgendwie hier Flügel, von denen wir nichts wissen.
Das ist gar keine Spinne. Ist kein KI. Biodiverser Podcast.
Du sagst aber gerade, und ich finde das ja, es ist ja nicht nur eine Timing-Sache, sondern du bist ja auch, also scheinbar hast du nicht nur den Nerv der Zeit getroffen, sondern warst auch wirklich gut oder bist gut.
Sonst aber das reicht manchmal auch nicht. Du kannst sehr, sehr gut sein, ja, wenn gerade nicht deine Zeit ist. Also wenn das, was du sagst oder der Typ, der du bist, nicht angesagt ist, dann hilft dir auch Talent nicht.
Mhm.
Das ist auch das, was ich aus heutiger Sicht echt sage. Ich sage jetzt, ich habe schon ein, zweimal zu oft gesagt aus heutiger Sicht oder in der Rückschau, aber ich finde, Talent an sich ist keine Währung.
Mhm.
Das ist mir aufgefallen in unserem Beruf.
Mhm.
Es gibt sehr viele talentierte Menschen, aber dann fehlt oft der Biss dahinter oder die richtigen Kontakte.
Ja.
Und das ist so ein Zusammenspiel aus so vielen Sachen.
Mhm.
Aber das ist wie wenn du einen Laden hast mit den richtigen Produkten an der falschen Stelle, bringt er dir gar nichts.
Ganz genau. Und natürlich das Durchhaltevermögen, ne? Du bist ja auch immer dran geblieben.
Ja, das ist wirklich, ich sag oft, es ist wie so ein Bullenreiten. Es gibt Leute, die sind einfach seit Jahren, halten die sich fest. Und andere sind halt früher abgestiegen, obwohl die vielleicht nebeneinander gestellt genauso gut oder besser waren.
Ja.
Aber darum geht's ganz oft nicht.
Ja.
Eine gute Ehe ist auch nicht nur Liebe.
Nee, richtig, ja, ist auch Arbeit.
Ja, wem sagst du das? Wir beide,
oder?
Wir dreimal haben geschieden. Ja.
Und trotzdem sitzen wir hier.
Wilmersdorfer Witwen sitzen auf dem Friedhof und haben gerade unseren Heinz gegossen.
Oder den Manfred. Du, jetzt sagst gerade, was ich total spannend finde, du, als du angefangen hast, du schreibst heute noch, was kommt jetzt, ein Trecker? Klar, also
ein Bulldozer, der Friedhof wird abgerissen.
Ja, tatsächlich. Das
entwickelt sich vielleicht zu einem True
Crime.
True Crime, ich
kann. Genau, wo liegt Marcel Mann begraben hier? Ihr könnt mal suchen kommen. Du, du hast ja gesagt, du schreibst heute noch auch selber,
ja,
oder lässt du schreiben?
Ich schreibe selber.
Wow.
Noch. Irgendwann fällt mir sicher auch nichts mehr ein.
Okay, und du hast...
ich habe jetzt aber auch keinen übermenschlichen Output.
Nein, aber ich finde es erstmal spannend, dass da was aus dir rauskam und du hast dann einfach angefangen. Du hast jetzt nicht irgendwie einen Kurs besucht oder so, sondern hast gesagt, hey, ich setze mich jetzt mal an, ich finde das
doch, los. Ich hatte so einen Workshop, die Werkzeuge des Komischen, What's So Funny About Me, wo man im Grunde genommen natürlich Sachen lernt, aber man lernt vor allem, was an einem selber witzig ist.
Aha.
Weil das musst du erstmal begreifen, warum lachen Leute über dich. Aber der Kurs war für mich hauptsächlich ein Druckmittel, Material, also Text zu generieren.
Ja.
Und ich bin auch der Einzige aus diesem Kurs, der dann in die Comedy gegangen ist. Ich glaube, das war teilweise einfach eine Beschäftigungstherapie für Schauspielerinnen um die 30. So, das muss man wirklich sagen, das ist so...
Ist das oftmals so,
das
so ein Workshop?
Das kann ich nicht sagen, so viele Workshops mache ich gar nicht.
Entspannt, ja.
Aber mir ist es einfach nur aufgefallen, das waren 2 Männer und 10 Frauen.
Wow.
Und das waren alles Schauspielerinnen. Und keine von denen ist danach auf die Comedy-Bühne gegangen. Also.
Verrückt.
Ja.
War vielleicht einer von vielen, der war es dann du. Und wie war das für dich? Kannst du dich noch an den allerersten Auftritt erinnern mit deinen Texten?
Ja.
Wie waren das? Ich meine, weil das...
Ja, das war schon krass, weil das so... Ich habe mir auch vorgenommen, wenn das nicht läuft, dann lasse ich das. Ich probiere das jetzt aus und ohne Druck. Ich wollte ich wollte das mal gemacht haben, aber vor 10 Jahren war auch das Berufsbild des Comedians noch nicht so etabliert wie heute. Mhm, das ist, natürlich gab es Comedians, es gab viele, die es heute auch noch gibt, die Großen so. Und Otto Walkes ist noch weit davor. Aber dieses, dass junge Menschen Comedy machen und davon leben können, ist jetzt nicht so Usus gewesen. Und ich dachte, ich mache das jetzt. Und wenn die Leute lachen, dann ist das schön und dann kann ich das vielleicht. Und wenn die nicht lachen oder wenn es einfach nicht funktioniert, dann habe ich das probiert. Und dann muss ich ja auch nicht, weil ich kann ja weiterhin drehen und synchronisieren.
Ja.
Und dann hat das aber so gut funktioniert, dass die Leute gefragt haben, wo ich sonst so auftrete. Ach. Und dann dachte ich, oh ja, vielleicht kann ich das. Und dann war das einfach ein schönes Gefühl.
Toll.
Es war ein anerkennendes Gefühl und es war so ein lebendiges Gefühl. Weil natürlich als Schauspieler auf der Bühne klatschen die Leute, aber du wirst ja nur wegen deiner Leistung beklatscht, aber nicht wegen der Idee dahinter.
Mhm.
Und als Comedian hast du ja die Idee überhaupt gehabt und das geschrieben und das formuliert. Du bist ja Autor und Regie in einem und dann auch noch muss es performen.
So. Ja, ja.
Also das ist ein anderes Handwerk irgendwie. Aber es war schön.
Und du machst das jetzt schon seit 10 Jahren. Du hast ja gesagt, du würdest heute Dinge vielleicht anders machen als damals. Was ist denn, wenn, wir haben das ja schon ein bisschen angedeutet, aber was würdest du denn jemandem an die Hand geben, der jetzt so zu dir kommt und sagt, hey, ich hätte so Bock darauf, das zu machen. Was wäre so ein Attribut, wo du sagst, hey, geh mal in die Richtung und dann ist gut. Probier mal.
Probier es einfach aus. Am besten natürlich, wenn dich keiner kennt. Dann kannst du von Auftritt zu Auftritt gehen und dann ist auch das Scheitern nicht so schlimm. Ich würde jetzt nicht meine ganzen Freunde und Verwandten einladen, die mir dann dabei zusehen, wie ich durch die Bühne oder über die Bühne krepel. Und einfach, also ganz ehrlich, ausprobieren, weil das ist wirklich Learning by Doing.
Ja.
Das kannst du nicht lernen, theoretisch, und dann es ausprobieren, sondern das musst du einfach durchziehen.
Aha.
Und hör auf die Leute, die lachen, weil die lügen nicht.
Aha. Spannend. Oh gut, sehr, sehr schön, ja. Hör auf die Leute, die lachen. Und sag mal, hat dir der Beruf, also deine Ausbildung, dein Schauspieldasein, hat er dir geholfen?
Ja.
Ja.
Weil ich ja wusste, wie man so auf einer Bühne agiert. Also ich wusste ja, wie man sich präsentiert.
Aha.
So. Aber ich muss auch sagen, andere, die noch nie auf einer Bühne standen, sind mindestens genauso witzig.
Ja.
Das ist halt, jeder hat eine andere Art von Humor.
Ja. Ja, ist auch beim Schauspielberuf so, ne? Ich meine, ich kenne Leute, die waren nie auf einer Schauspielschule, die sind total tolle Schauspieler.
Ja.
Also das muss man ja nie so sagen. Sag mal, Marcel, und jetzt ich unterbrich mich da auch. Stimmt das, du warst in New York und hast dort auch auf den Bühnen gestanden und hast Comedy gemacht?
Ich wollte das ausprobieren.
Ja, geil, wie kam das?
Also ich war in New York, weil ich Freunde besucht habe.
Ja.
Also war das ein Urlaub und dann dachte ich, wenn ich da schon mal bin, kann ich doch auch auf so offene Bühnen gehen.
Das
und das mal so auf Englisch machen. Ich müsste doch eigentlich nur so 5 Minuten Bühnenzeit übersetzen.
Geil.
Und dann kann ich eine andere Karte spielen, und zwar der Deutsche. Ja. Der kleine weiße Deutsche ist jetzt in den USA, und das habe ich auch gemacht.
Geil.
Und bin da aufgetreten. Und einmal bin ich auch in einem Club aufgetreten, wo nur Schwarze auftreten. Das wusste ich aber vorher nicht. Ich war der einzige weiße Mensch im Gebäude.
Oh Gott. Und wie war das?
Super witzig.
Ja.
Das hat echt Spaß gemacht, weil die sich dachten, was macht der hier?
Ja, ja.
Aber der ist aus Deutschland. Die fanden, das hatte, für die war das so eine Aufwertung.
Ja.
Ihres Clubs, weil die sich gedacht haben, wenn der hier vom Ausland kommt, dann ist sind die
ja
doch gar nicht so scheiße.
Ja.
Und es war wirklich, das hat echt Spaß gemacht.
Ach toll. Würdest du es heute nochmal machen?
Ja, definitiv. Ja. Ich würde das auch in anderen Ländern machen. Ja. Das ist ja aus deiner Komfortzone so ein Mühe raustreten.
Ja, ja, ja.
Ist, glaube ich, genau der ideale Schritt. Nicht extrem, aber so ein Mühe. Was auch, und dann spürt man sich wieder, und es fühlt sich so an wie am Anfang. Also das hat auch Michael Mittermeier hat das auch gemacht, und zwar viel länger.
Ja, stimmt.
Dass der aus Deutschland weg ist, jetzt ohne Ansage, sondern er ist einfach weggegangen und ist auch unter anderem, glaube ich, in den USA aufgetreten. Und da kennt ihn ja keine Sau, also hat er überhaupt keinen Bonus, keinen Vertrauensvorschuss.
Mhm.
Und dann merkst du erst, bin ich immer noch so witzig?
Ja.
Oder lachen die Leute nur, weil sie mich kennen?
Und trotzdem auch in einer anderen Sprache, auch wenn es Englisch ist, aber es ist ja nicht deine Muttersprache.
Nee.
Ja,
deswegen,
ja toll.
Ich improvisiere jetzt nicht so viel auf der Bühne, von daher konnte ich vorbereiten.
Ach toll, ja. Ich wäre super, ich finde es total
das
klasse.
Das hat Spaß gemacht.
Das glaube ich, und dass die dich auch so angenommen haben, finde ich. Ist das so ein typisches amerikanisches Ding?
Das kann ich gar nicht sagen, weil das ist ja so eine Subkultur.
Ja, ja.
Subkultur. Also ich bin einmal in Manhattan aufgetreten,
ja.
Da war das völlig normal, dass da internationale Leute sind, das war auch ganz nett. Und einmal in Brooklyn vor ausschließlich schwarzen Männern.
Ja.
Da warten, die wussten ja auch, der Moderator wusste, ich habe meinen Namen in so eine Liste eingetragen, der wusste ja gar nicht, wie ich heiße. Der hat meinen Namen dann so lautmalerisch so, der hat gesagt, hier ist jetzt, also here he comes, a skinny white dude from Germany, Merzel Man.
Merzel Man.
Merzel Man. Das fand ich so schön. Da habe ich die Bühne, auf der Bühne in Deutschland die Geschichte dann nochmal erzählt, wie das so war, Merzel Man.
Merzel Man, das ist ein schöner
Das war Klipsel witzig. Ich bin sogar mit einem noch bei Facebook befreundet.
Mhm. Finde ich voll gut.
Das finde ich interessant irgendwie. Voll also das sollte man mal gemacht haben.
Sag mal, und dann hast du ja in Deutschland eigentlich, du stehst, wenn man auf deine Website geht, Marcel Mann, oder dich googelt, kommt man auf
Merzelmann.com.
Marcelmann.de. Das heißt, da gibt es weitere Termine. Freust du dich auf was Spezielles dieses Jahr, was da noch kommt?
Nächstes Jahr kommt mein neues Soloprogramm.
Ach.
Also ich gehe mit einem neuen Soloprogramm auf Tour, die ungeschälte Wahrheit.
Aha.
Das heißt, so werde ich in einem Haufen Bananen liege. ja. Und da freue ich mich richtig drauf.
Ach, klasse.
Das ist dann, ja.
Gibt es jetzt schon Städte, wo du auf jeden Fall spielen wirst? Also Berlin gehe ich mal da ganz stark von aus.
Ich bin in Hamburg, ich bin in Berlin, ich bin in Stuttgart.
Toll.
Ich bin in Köln und Frankfurt. Und also, ja, da kommen noch einige Städte dazu.
Ach, mega. Und jetzt, abgesehen von deinem Live-Programm, sieht man dich ja auch immer wieder den hiesigen Spielshows. Überall trittst du auf. Du warst mit den größten Namen auf einer Bühne, was ich total toll finde. Gibt es aber noch was, wo du sagst, ey, darauf hätte ich noch richtig Bock, das will ich unbedingt noch machen?
Ja, ich hätte Bock auf so eine Reisesendung.
Ach,
wie
bei Vox.
Ja, das ist wirklich wahllos.
Ja.
Das kann auch in der ARD oder MTV sein. Nee, wie lacht die Welt?
Ach.
Das fände ich interessant. Ich würde gerne andere Comedians aus anderer Welt treffen.
Ach, tolle
Idee. Wie
so
eine Reportage.
Ja, ja.
Also ich liebe Dokus und Reportagen, weil die lassen sich immer so schön viel Zeit und man hat so Einblicke. Und ich würde gerne nach Frankreich fahren und da einen bekannten Comedian treffen oder auf die Philippinen oder Australien und einfach mal gucken, worüber lachen denn andere Kulturen und wie funktioniert das?
Ach, spannend.
Das fände ich irgendwie interessant.
Ach, ja. Wer weiß, was da noch kommt.
Das ist doch Comedy ohne Grenzen, sowas.
Wow, ja, es passt ja auch in diese heutige Zeit, wo alles so aus den Fugen gerät. Ist das ja eigentlich eher völkerverbindend.
Ja.
Oder? Lachen verbindet ja sowieso und eigentlich auch egal, auf welcher Sprache.
Außer man lacht übereinander, aber ansonsten verbindet.
Miteinander. Naja, finde ich total spannend. Toll, das ist eine klasse Idee. Bist du dann dran? Also das wäre ja eigentlich easy. Ich meine, du schreibst einen kurzen One-Pager und reichst den mal ein. Ich finde das eine super Idee.
Ja, das ist gerade, die Zeiten des Fernsehens sind ja so auch im Umbruch. Also, wenn das jetzt jemand hört, ich bin mal rein.
Aber spannend wäre ja auch, wenn vielleicht nimmst du dir einen... Ich meine, du bist ja jemand, eigentlich brauchen wir eigentlich nur einen Sponsor für dich und über die Social-Media-Geschichten würde es ja vielleicht auch gehen.
Cookie Dennis zum Beispiel, weil Lachen und die Zähne rausfallen, das ist doch, da könnte man doch was.
Zum Beispiel. Wäre auch eine Möglichkeit. Marcel.
Nur so eine Idee. Müssen wir los? Haben wir eine Beisetzung?
Nee, noch nicht. Also es ist sehr labend und es ist so schön hier mit dir in dieser, ja, fast schon eines, ja,
ein
Stillleben hier. Laufen passiert zwar was Kleines.
Ein Buntspecht, ein Eichhörnchen, Schmetterlinge, habe ich alles hier schon gesehen.
Ja, und ich wundere mich, dass hier so wirklich wenig Menschen langlaufen. Es ist,
viel Sägegeräusche, wenig Menschen.
Der Sägebetrieb, der funktioniert ja auf jeden Fall. Marcel.
Nikolai.
Ich danke dir. Eigentlich haben wir jetzt so die halbe Stunde, wäre jetzt so voll. Das ist immer so ein Zeichen für mich. Hast du noch ein paar letzte Worte? Das passt ja jetzt hier auch auf den Friedhof, finde ich.
Seid gut zueinander. Es kann schneller vorbei sein, als man denkt.
Amen.
Amen. Namaste.
Nein, vielen, vielen Dank. Marcel, ich drücke dich. Ich finde es ganz toll. Großartig. Ich beobachte dich weiter. Und an alle da draußen, wenn ihr mehr wissen wollt, besucht ihn gerne mal auf seiner Homepage. Googelt ihn. Oder nächstes Jahr geht er ja auf deutschlandweite oder auch im deutschsprachigen Raum. Ich glaube auch in Schweiz, Österreich, ja. Geht er auf jeden Fall hin. Es lohnt sich. Ich sage Dankeschön, Marcel.
Danke dir.
Und an euch da draußen, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Wir bleiben in Kontakt.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.